Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Illauer. Ich bin Diplombankbetriebswirt, Diplombetriebswirt und Leiter E-Commerce und Marketing eines Großkonzerns. Ja, vorab ein paar Sachen. Erstens, ich wurde gefragt, was heißt denn bei euch Großkonzern? Großkonzern bedeutet, wir betreiben 82 Filialen. Wir machen ungefähr knapp 250 Millionen Außenumsatz, also GMV. Haben 2500 Mitarbeiter, 8 Gesellschaften, bald die 9. Ja, das so ein bisschen dazu. Dann ein paar Anekdoten. Erstmal vielen Dank für die LinkedIn-Nachrichten. Ich habe diese Woche 5 Nachrichten bekommen von Zuhörern, die mir tolles Feedback gegeben haben zum Podcast. Vielen Dank dafür. Und wenn wir schon bei LinkedIn sind, Leute, wer von euch auch LinkedIn hat, ich habe mein Profil mal aktualisiert, also alle mal Tom Illauer, Illauer, abchecken. Ich habe mein Profil mal aufgeräumt, habe da ein bisschen SEO gemacht, habe mir ein neues Profilbild und so hingepackt, auch mit ein bisschen Humor. Und was ist passiert? Ich habe diese Woche 5 Anfragen von Headhuntern bekommen, also Wahnsinn. Ich habe es letzte Woche gemacht und in dieser Woche 5 Anfragen von Headhuntern bekommen für leitende Tätigkeiten bei KFC, also Kentucky Fried Chicken und, also wirklich verrückt. Ich habe 2 Anfragen bekommen als Experteninterview, also die Leute suchen wirklich bei LinkedIn, also wer da sein Profil noch nicht aufgeräumt hat, machen. Aber auch, was ich erschreckend finde, ich kriege pro Tag bestimmt 2-3 gesponserte Nachrichten in mein E-Mail-Postfach von LinkedIn mit irgendwelchen Coaching-Angeboten und so. Was ein Rotz, lass das sein. Also wenn dann LinkedIn-Mitarbeiter mal zuhört, lass es sein, das macht überhaupt keinen Spaß. Das versaut die ganze Plattform, da müsst ihr euch irgendwie anders überlegen, wie man da monetarisiert. Ja, kommen wir zu den News. Wenn du so eine News erwartest, inflationär, Standard Boulevard, wie deutscher Fiskus hat es auf Influencern abgesehen, dann muss ich dich enttäuschen. Wir haben hier nur harte Digitalwelt-Fakten. Und es geht los. Krasser Artikel gemeinsam gegen TikTok, Zuckerberg and Trump. Was ist da los? Bereits im Oktober 2019 soll Mark Zuckerberg mit US-Präsident Donald Trump und mehreren Abgeordneten Stimmung gegen die chinesische Kurzvideoplattform TikTok gemacht haben. Das hat zumindest jetzt das Wall Street Journal angeblich herausgefunden und veröffentlicht. Mark Zuckerberg kritisierte den wachsenden Einfluss Chinas und chinesischer Firmen und hat dies wohl auch in Richtung des Weißen Hauses adressiert. Beim privaten Abendessen im Weißen Haus seien Donald Trump und der Facebook-Gründer zu dem Entschluss gekommen, dass der Ausstieg der chinesischen Firmen die US-Wirtschaft angeblich bedrohe. Ja, zu den Vorwürfen äußerte sich ein Sprecher Facebooks am Montag. Zuckerberg hätte sich nie für eine Verbannung TikToks ausgesprochen. Er äußerte lediglich Bedenken gegenüber unterschiedlicher demokratischer Werte von China und USA. Ja, das kann man jetzt interpretieren, wie man will. Für mich ist es, ja, Netzwerk-Lobbyarbeit. Okay, kommen wir zu den nächsten News. FinLab startet mit Ex-Wirecard-Mitarbeitern neue Geschäftseinheit. Jeder, der es noch nicht kennt, checkt FinLab ab. Also ist ja eine Fintech-Plattform. Und die baut mit ehemaligen Wirecard-Mitarbeitern nun eine komplett neue Unit auf und will fortan Unternehmen ja bei der digitalen Transformation unterstützen. Die Geschäftseinheit trägt den Namen FinLab Forward und richten wird sich das Angebot an Banken und Versicherungen, aber auch an Mittelstand. Das Team von 6 Personen wird von dem früheren Wirecard Innovation Labs Chef Jörn Leogrande geleitet. Dann der gute Antonio Lucio, wer ist das? Das ist der Marketingchef von Facebook. Und der verlässt im September die Social-Media-Plattform nach 2 Jahren. Von HP wechselt er 2018 zu Facebook, um das Image wieder auf Vordermann zu bringen. Und jetzt geht er wieder, stünde allerdings in Zukunft noch beratend zur Verfügung. Was hat der gemacht? Jeder, der Marketing kennt, der verfolgt natürlich die GAFA-Welt. Und man hat da zuletzt im linearen Fernsehen relativ viele Werbespots gesehen von Facebook zum Thema sei dein Herr deiner Daten, Datenschutzerklärung, Datenschutz, Einstellung, bla bla bla. Das hat er verantwortet. Dann von Kitchen Stories zum Bundestag, und zwar die Mitgründerin des Berliner Startups Kitchen Stories, also Rezepte, die verlässt ihr Unternehmen und geht tatsächlich in den Bundestag, und zwar Verena Huberts entscheidet sich nach der Erfolgsgeschichte mit dem Portal für Rezepte jetzt für die Politik und in ihrer Heimat Trier stellte sie sich nun als Bundestagskandidatin für die SPD auf. Man muss jetzt nicht SPD-Fan sein, aber, oder das Wort aber wollen wir aus unserem Wortlaut vermeiden, gleichwohl, egal welche Partei, es ist immer vom Vorteil, wenn ehemalige Gründer in die Politik gehen und da mitmischen. Dann kommen wir zu Paketbutler. Schlechte Nachrichten, und zwar, die stellen den Dienst ein. Paketbutler ist ja so eine kauf- und mietbare Kiste, in welche die Paketzusteller die Ware legen können. Die wurde 2016 auf den Markt gebracht. Das Unternehmen wird jetzt nun zum 30. September seinen Dienst einstellen. Als Grund für die Entwicklung oder für die Einstellung wird angenommen, ja, dass sich dieser Markt, der ist halt sehr, sehr erklärungsbedürftig und nicht sehr innovativ, da das Konsumentenverhalten hinzukriegen, zu ändern. Naja, dann finde ich eine spannende Frage immer wieder, wer ist der erfolgreichste Uhrenhersteller der Welt? Viele würden jetzt sagen Rolex oder Breitling. Ja, aber angemessen an der Verkaufszahl ist es Apple. Und Apple Watch bleibt Nummer 1 auf dem Markt. Auch im ersten Halbjahr 2020 war die Apple Watch die Nummer 1 und damit die erfolgreichste Smartwatch auf dem Markt. Rund 51,4% des weltweiten Marktanteils bei Smartwatch-Verkäufen entfielen auf Apple. Konkurrenten wie Huawei und Garmin kommen dabei nur auf 8,3% und 9,4%. Wahnsinn. Dann gab es auch eine Nachricht, auch inflationär, da kann man glaube ich gar nicht drumherum, trotzdem spannend, und zwar gab es eine Ausschreibung für das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist auch aktuell in allen Medien, heute Morgen beim Sport lief es runter und drüber im Fernsehen. Ja, und auch in Deutschland sollen nun die Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens erforscht werden. Dafür haben sich innerhalb von nur 3 Tagen rund 1 Million Menschen auf die verfügbaren 120 Plätze beworben. Die Anzahl der Plätze soll nun aufgrund der hohen Resonanz erhöht werden. Zu der Langzeitstudie aufgerufen hatte der Verein Mein Grundeinkommen, das Max-Planck-Institut und die Universität Köln. Die Studie bietet den Teilnehmern 1200 Euro pro Monat bei insgesamt 3 Jahren. Dann Wirecard. Darf natürlich auch nicht fehlen. Und zwar der ehemalige Vorstand Masalek. Und da gab es eine spannende Nachricht im Manager-Magazin, nämlich engagierte Schauspieler für die perfekte Täuschung. Was ist da los? Der Wirecard-Skandal wird immer skandalöser. Der sich auf der Flucht befindliche Vorstandsvorsitzende Jan Masalek soll Abschlussprüfer bei Ernst & Young getäuscht haben, indem er die Anzahl vorhandener Bankfilialen künstlich nach oben trieb. Um das Ganze realistisch wirken zu lassen, errichtete er scheinbar Fake-Bankniederlassungen und stellte tatsächlich Schauspieler ein, die Bankmitarbeiter spielten. Für die Berater bei Ernst & Young, welche im Wirecard-Projekt involviert waren, wirkte sich der Skandal auch persönlich aus. Da diese projektbezogen arbeiten und viele ihrer Geschäfte vom persönlichen Vertrauen des Kunden abhängt. Durch ihre Verbindung zu Wirecard und Masalek müssen sie nun Vertrauenseinbußen fürchten. Außerdem wurde bekannt, dass Masalek, der laut eigener Aussage insgesamt 50 Millionen Euro in Digitalunternehmen investiert hat, auch den Münchner Online-Lebensmitteldienst GetNow bei der Investorensuche unterstützt haben soll. Masalek wohnte demnach mehrere Treffen, war dabei. Das Ganze erinnert mich ziemlich an Theranos. Ich glaube, ich spreche das richtig aus. Theranos. Ich glaube Theranos mit Elizabeth Holmes aus dem Silicon Valley. Da habe ich vor einigen, ich bin Hörbuchfan, musst du wissen. Ich lese pro Woche ein Buch und ich höre pro Woche ein Hörbuch. Und das für die letzten 5 Wochen war das drin von One Blood, glaube ich, bei Audible. Da geht es um Theranos. Ich glaube, ich spreche das richtig aus. Ich glaube, irgendwie so hieß das Unternehmen, die Blutlabor-Industrie revolutionieren wollten, indem man mit einem Fingertropfen Blut alle 120 Tests machen kann für Erkrankungen und Mangelernährung und so weiter. Da hat sie ja auch Siemens-Geräte genutzt, die es als ihre eigenen verkauft, dann trotzdem im Labor die Untersuchungen gemacht, aber Gerätattrappen gebaut, nachher versucht, mit ganz vielen Klagen aus der Schlinge rauszukommen und. Also, und das Ganze erinnert mich genauso. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch hierfür eine Doku und ein Hörbuch irgendwann geben wird. Die sind an der Börse gelistet. Die müssen eine Due Diligence ständig gemacht haben. Sie haben die eine der erfolgreichsten Wirtschaftsprüfer drin. Die haben die Börse muss sie begutachtet haben. Viele Analysten gucken drauf und trotzdem so eine Farce, also Wahnsinn. Wenn dazu irgendwann mal das Hörbuch kommt, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Ich kaufe mir das. Dann mein Lieblingsunternehmen Alibaba, gibt's neue Nachrichten, fliegt immer höher. Einer der größten E-Commerce-Händler der Welt hat offenbar auch stark von der Krise profitiert. Na klar, kausal, Alibaba hat im vergangenen Quartal die höchsten Erwartungen übertroffen. Der Umsatz des letzten Quartals belief sich über 22 Milliarden US-Dollar. In allen Sparten des Unternehmens können positive Wachstumszahlen verbucht werden. Während das Kerngeschäft um 34% zulegte, konnte das Cloud-Angebot um 60% und der Direktverkauf von 80% aufweisen. Falls du dich fragst, großer Unterschied zwischen Alibaba und Amazon. Alibaba macht keine Eigenmarken, also ist ein reiner Marktplatz. Da wird man mal nachher sehen, was sich länger durchsetzt. Ja, dann Airbnb wagt Sprung auf das Börsenparkett, nachdem Airbnb schon vor längerer Zeit seinen Börsengang angekündigt hatte, hat das kalifornische Unternehmen nun offiziell die benötigten Unterlagen bei den US-Behörden eingereicht. Zuletzt war der Börsengang wegen der Corona-Krise verschoben worden. Im Vergleich zu 2016 sank die Unternehmensbewertung von 36 auf 18 Millionen US-Dollar. Und die genauen Zeitpunkt, der ist noch nicht bekannt gegeben. Kann ich aber euch ganz sicher sein, wenn die live gehen, mache ich dazu eine eigene Analyse. Auch weil jeder, der weiß, ich mache mein Geld oder viel Geld nebenbei bei IPO-Bewertungen und werde das wahrscheinlich auch öffentlich für Airbnb tun. Dann kommen wir zu Elon Musk, Mega-Finanzierungsrunde für SpaceX. SpaceX hat derzeit einen Lauf mit seiner Demo 2 Mission, ist man dem selbst gesteckten Ziel, erstmals Menschen zum Mars zu bringen, ein größeres Stück näher gekommen. Und nun will man die Gunst der Stunde nutzen und hat insgesamt 1,9 Milliarden US-Dollar von Investoren eingesammelt. Wer an der Finanzierungsrunde teilgenommen hat, ist noch nicht bekannt. Die Bewertung, also die Marktkapitalisierung, beträgt somit Post-Money 46 Milliarden US-Dollar. Bleiben wir bei Elon Musk. Während die meisten Menschen das Jahr 2020 wahrscheinlich nicht zu ihren finanziell stärksten zählen konnten, hat sich das Vermögen von Elon Musk in diesem Jahr verdreifacht. Seit März 2020 ist sein Vermögen um 57 Milliarden US-Dollar angestiegen. Das macht ihn nun zum viertreichsten Menschen des Planeten. Das neue Ranking sieht natürlich Jeff Bezos an der Spitze, danach Bill Gates und dann Mark Zuckerberg und dann Elon Musk. Dann Apple. Apple meldet Patent für Smart Ring an. Die Grundidee für so einen smarten Ring ist nicht neu. Bereits 2019 führte Amazon seinen Echo Loop Smart Ring ein und auch Microsoft meldete bereits im Jahr 2016 Patent an. Nachdem Apple Watch so erfolgreich war, könnte nun auch der Apple Ring nachziehen. Der Apple Ring ist halt so gestaltet, dass er am Zeigefinger auf der dominanten Hand des Nutzers getragen wird und so die Kontrolle hat über andere Geräte anhand von auditiver Befehle und Gesten. Ja, dann kommen wir zu den weiteren News. Und zwar Masterplan.com schließt weitere Millionenrunde ab, also Finanzierungsrunde. Und zwar das Bochumer Weiterbildungsstartup Masterplan.com hat eine weitere Finanzierungsrunde in Form eines Wandeldarlehens im mittleren einstelligen Millionenbereich bekannt gegeben. Bisherige Bestandsinvestoren sind Tegelmann Ventures und Holzbrink. Und jetzt ist halt auch die NRW Bank und der Gründer von Ruhr beteiligt. Zudem sind bekannte Business Angels wie Ex-Bertelsmann-CEO Gunther Thielen, Trivago-Mitgründer Rolf Schrömgens sowie der Kanzler der Code-Universität Thomas Bachem involviert. Zuletzt hatte das Unternehmen 6 Millionen Euro im Jahr 2018 eingesammelt. Ja, das Geschäft ziehe wohl stark an. Das 2017 von Daniel Schütt und Stefan Peukert aufgebaute Unternehmen stellt auf seinem Portal Weiterbildungskurse zum Thema Digitalisierung bereit. Hier geht es beispielsweise um Themen wie digitales Marketing, IT-Sicherheit, Compliance, rechtliche Fragen, bla bla bla. Und zum Kundenstamm des Startups gehören unter anderem die Otto Group, Siemens, Audi, IKEA, Deutsche Post und so weiter. Das Unternehmen arbeitet rund eigenen Angaben mit 70 Mitarbeitern in Bochum, Berlin und Wien. Wir hatten eben schon gesagt, dass Alibaba große Zahlen vorbeigebracht hat. Jetzt ist es aber auch soweit, dass Alibaba vielleicht den größten Börsengang der Welt startet. Bis zu 30 Milliarden US-Dollar sind drin. Ja, Alibaba-Gründer Jack Ma, der ist mittlerweile 55, der reichste Mann Chinas, will sich zu seinem 56. Geburtstag im September ein ganz besonderes Geschenk machen, nämlich den größten Börsengang der Welt. Das von ihm ins Leben gerufene Fintech-Unternehmen Ant Financial gab am Dienstag den Startschuss für eine Platzierung an der Börse in Hongkong und Shanghai bekannt. Insider halten ein Emissionsvolumen von 30 Milliarden Dollar für möglich. Damit würde ja die Alibaba-Gruppe sozusagen den Ölkonzern Saudi Aramco übertrumpfen, dessen Börsengang im vergangenen Jahr 29,4 Milliarden Dollar einbrachte. Ja, 10-15% der Aktien sollen offenbar platziert werden. Im Wertpapierprospekt nannte die Gruppe, die den Bezahldienst Alipay betreibt und 2014 von der weltgrößten chinesischen Online-Handelsplattform Alibaba abgespalten wurde, weder den konkreten Zeitpunkt noch ein Volumen. In der Regel ist es aber nach einer Veröffentlichung des Wertpapierprospekts aber nur noch eine Frage von einigen Wochen, bis zumindest die Aktien platziert werden. Ich gebe euch auf jeden Fall dann nochmal Bescheid. Dann kommen wir zum goldenen Windbeutel. Ich muss mal kurz hier was trinken. Sollte jeder Marketing-Guru verfolgen. Goldener Windbeutel, was ist das? Das sind die Nominierten für die frechesten und schlechtesten Werbelügen. Bio ist nicht gleich Bio, da gab es ja auch schon mal, also ich weiß gar nicht, was in der Historie alles gewonnen hat. Das war, glaube ich, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, sonst mache ich mich wahrscheinlich strafbar oder abmahnfähig, aber ich meine, Milchschnitte war mal mit drin, ich glaube, Pringles auch, aber egal. Also auf jeden Fall, die Nominierten von Foodwatch für dieses Jahr haben eins gemeinsam, sie nutzen den Zeitgeist des nachhaltigen Konsums. Bedeutet immer Etikettenschwindel. Da gibt es zum Beispiel die Bio-Weidemilch, haltbar von Ala. Und zwar bei diesem Produkt gibt es ein frei erfundenes Klimasiegel unten rechts. Da steht CO2 minus 71%. Es verspricht 71% weniger CO2-Ausstoß. Das bezieht sich allerdings lediglich auf die Produktion der Verpackung und nicht auf die Milch. Und da werden weiterhin große Mengen CO2 ausgestoßen, also völliger Quatsch. Das ist auch, muss ich schon fairerweise sagen, richtiger Arschloch-Move. Dann Volvic Bio Rooboost Tea von Danone Waters. Da muss man einen Blick auf die Zutatenliste machen und das Getränk besteht hauptsächlich aus Wasser und Zucker. Also der Rooboys Teeanteil ist mit 0,26% sehr gering. Laut Foodwatch ist das nicht mal ein halber Löffel Tee. Damit die Kundschaft dem nicht sofort auf die Schliche kommt, wird die Flasche mit einer farbigen Plastikfolie umhüllt. Also das ist schon frech, Leute. Dann haben wir Grünländer Käse von Hochland. Bei diesem Käse sollte man unbedingt das Kleingedruckte lesen. Geworben wird mit Milch von Freilaufkühen, gehalten werden diese aber im Stall. Deswegen steht da Freilaufend, meint hier nur, also freilaufend, meint hier nur, dass sich die Kühe im Stall frei bewegen können. Also Leute. Ja, dann haben wir noch der Beekind Proteinriegel Erdnuss von Mars. Und wo ich ihn hier gerade sehe, fällt mir auf, den habe ich auch schon gekauft. Ja, es ist ein Nussriegel mit Protein. Und hier steht drauf, Nussriegel sind bei ernährungsbewussten Menschen sehr beliebt. Sie sind gesund und versorgen mit natürlichen Proteinen. Zu diesem Exemplar sollte man laut Foodwatch allerdings nicht greifen. Es besteht hauptsächlich aus Fett und Zucker. Tja, habe ich auch nicht gesehen. Und ja, das war's auch schon, aber guckt euch das mal selber an. Auf jeden Fall ziemlich witzig. Dann gab es noch eine Nachricht von Ex-Fußballer Marcel Janssen, der steigt bei einem Startup ein, nämlich für Männerkörperpflege. Ich will euch jetzt mit dem ganzen Artikel verschonen, der kam auf Gründerszene Plus, den darf ich auch wahrscheinlich auch nicht zitieren, weil der hinter einer Paywall ist. Aber Grundturnus, Startup, Kosmetik ist von Faith Labs, also von Seriengründer Hauke Windmüller und Benjamin Reis gegründet. Marcel Janssen, Profifußballer und ich glaube HSV-Vorstand ist er ja, ist damit eingestiegen als Mitgründer und Business Angel. Was machen die? Kosmetik für Männer, jetzt aber wichtig, nicht die letzte siebte Handcreme und so, sondern tatsächlich Intimpflege. Ja, also hauptberuflich ist der Marcel Janssen Präsident des Hamburger Sportvereins und hat aber schon andere Unternehmen gegründet, zum Beispiel ein Sanitätshaus, ein veganes Restaurant, glutenfreie Bäckerei. Ja, und jetzt Intimpflege für Männer. Tja, ob das wirklich die Welt braucht? Warten wir mal ab. Ja, dann gab es nochmal eine spannende Nachricht von VNW. Und zwar ist das eine Markenschutzfrage, darf ein Apfelsaft Apple heißen? Total spannend, die schönste Marke nützt nichts, wenn sie nicht geschützt ist. Und hier gab es wohl einen Rechtsstreit zwischen einem Apfelsaft, der sich Apple nannte, und tatsächlich Apple. Und da wird in den nächsten 4 Wochen ein Gerichtsurteil kommen und da halte ich euch auf dem Laufenden. Ist ja nicht das erste Mal, dass Markenfragen richtig geklärt werden müssen, Zahlen, Abbildungen, Wörter, zum Beispiel das Milka-Lila oder das Sparkassenrot, Hologramme, Multimedia-Zeichen, Klänge, wie zum Beispiel der Telekom-Jingle, auch das 3D-Modelle wie Form oder Verpackung können als Marke eingetragen werden. Also da halte ich euch auch auf jeden Fall auf den Laufenden. Ja, und als letzte Nachricht von heute, so wichtig ist das Marktplatzgeschäft für Amazon wirklich. In der Corona-Krise konnte der Amazon-Marktplatz in Deutschland Rekordergebnisse vermelden. Rund 2/3, das sind 65,1% des Umsatzes, der auf dem Höhepunkt der Krise zwischen März und Mai 2020 über Amazon.de erzielt wurde, entfielen auf Marktplatzhändler. Das wurde auf dem Firmenblog aboutamazon.de veröffentlicht. Das ist ein Anstieg um fast 4% gegenüber dem gleichen Zeitraum vom letzten Jahr. Das Marktplatzgeschäft von Amazon ist generell gewachsen, nicht nur im Zuge der Corona-Pandemie, sondern sicherlich nicht nur in Deutschland. In der Vergangenheit war Amazon recht zurückhaltend, wenn es um die Offenlegung von Firmendetails geht. Ja, aber in einem Ende 2019 veröffentlichten Aktionärsbrief gab es jedoch erstmals konkrete Zahlen zur Rolle des Marktplatzgeschäftes und ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte, die für viele überraschend kam. Die Umsätze der Marktplatzhändler treten unseren eigenen Handelsumsätzen in den Hintern. So hat es Jeff Bezos tatsächlich reingeschrieben. Förmlicher ausgedrückt, kurz und knapp, unabhängige Verkäufer waren in den vergangenen Jahren für mehr als die Hälfte aller physischen Warenverkäufe bei Amazon verantwortlich. Verkaufen unabhängige Verkäufer im Jahr 2018 noch im Wert von 160 Milliarden US-Dollar, sind es jetzt 117 Milliarden, die dazukommen. Durchschnittliches Wachstum sind 58%. Und ja, da bleiben wir natürlich spannend. Ist ja gerade sowieso spannend, was Amazon alles macht. Von eigene Logistik, Last Mile, Voice, Dash Button, Prime, Video. Jetzt kaufen sie sogar noch Kinos auf. Wahrscheinlich, weil sie wollen, dass du Na, die logische Konsequenz ist, musst du dir so vorstellen, die haben ja ein Cloud-Geschäft, das ist sehr erfolgreich. Mit dem Cloud-Geschäft subventionieren sie ihr Marktplatzgeschäft, weil das in manchen Ländern noch nicht profitabel ist. So, deswegen verdrängen sie dadurch durch das Marktplatzgeschäft viele Retailer, werden Monopolist und irgendwann werden die Preise wieder steigern. Aber was sie natürlich wollen, ist ein eigenes Ökosystem und im Marktplatzgeschäft kannst du gar nicht mehr so viel Wachstum erzielen, sondern die Frage ist, wo hast du die größten Hebel? Die sind A im Cloud-Geschäft, das Geld, was du daraus hast, subventionierst du ja aber schon in das Marktplatzgeschäft. Und die andere Sache, womit du Geld machen kannst, ist Werbung. Und da ist natürlich eine coole Geschichte, sich zu überlegen, wie kriegen wir die Leute dazu, bei uns mehr zu werben. Und das Einfachste ist, nicht nur mehr Geld zu allokieren, sondern sich zu überlegen, wo kann ich wo können unsere Werbekunden Geld sparen? Und so nutzt man zum Beispiel Amazon Prime Video. Oder aber auch die Kinos, die Amazon selber kauft, um vielleicht zukünftig Prime-Mitgliedern kostenfreie Werbung, Videos oder Filme anzuzeigen. Warum? Um euch vom linearen Fernsehen wegzuholen. Kausal würde das bedeuten, dass das Fernsehen ausstirbt und dass die Werbebudgets dort dann frei werden, in der Hoffnung, die dann bei Amazon zu investieren. Ganz schön clever, liebes Amazon. Ja, wir sind durch für heute. Ich sage vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wie immer Feedback bei LinkedIn an mich, Tom Illauer. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine angenehme Restwoche. Dein Tom.